Hatten Sie denn festen Platz in der Schule?
Also ich bin Volksschüler und dann nicht nur eine, sondern über 100, Woche für Woche woanders, wo die Eltern gerade gastierten.
Um Gottes Willen.
Als Schauspielerkind hat man es auch sehr schnell raus, dass man dann für Freikarten vielleicht Deutsch gemacht bekommt von den anderen und für drei die Mathematik. Ja, das Wir-Gefühl ist wichtig, das Miteinander, sich das behalten, eben vom Untertage, dass man also Glück aufsagt und das wirklich auch so meint miteinander. Da sagt man schon mal du Erschken, aber dann trinkt man wieder ein Bier zusammen.
Zu Hause in Essen, ein Podcast der Sparkasse Essen mit Tobias Häusler.
Herzlich willkommen, gerade Ihnen, ganz persönlich. Das ist Zuhause in Essen. Eigentlich sind wir auch eine Art Fahrgeschäft, ne? Bringen beste Unterhaltung zu Ihnen, reisen von Smartphone zu Smartphone, von Auto zu Smart Speaker. 30 Minuten lang geht es immer darum, was Essen heute schon ausmacht und was immer besser werden wird. Ich bin dabei sehr gern Ihr junger Mann zum Mitreisen gesucht. Wichtig ist, abonnieren Sie diesen Podcast, nur dann können Sie eben immer wieder mitmachen, immer wieder mit dabei sein, Freunde. Entschuldigung, da habe ich das Thema ein bisschen verführt. Wir tauchen ein nämlich in die Kirmesse, in die Volksfeste, die Weihnachtsmärkte zurzeit, eine Welt seit 1200 Jahren in Deutschland, über die ich kaum was wusste, aber die recht transparent organisiert ist, wie wir gleich erfahren werden. Es gibt etwa 5600 Unternehmen, es sind so gut wie immer Familienunternehmen, mit mehr als 13.000 Geschäften. Vom Imbiss bis zur Achterbahn. Es gibt einen großen deutschen Schaustellerbund und der hat seit 2003 einen Präsidenten. Natürlich hier aus Essen, unseren Gast Albert Ritter. Kennen Sie, das ist aktuell die doppelstöckige Bude auf dem zentralen Kennedyplatz, Weihnachtsmarkt. Er ist überhaupt grundsätzlich nur noch im gastronomischen Bereich unterwegs, aber hier eben zentraler Punkt des Weihnachtsmarkts. Deswegen erste Frage an Albert Ritter. Zweigeschossiger Glühweinstand. Das große Rätsel. Was passiert da oben in der zweiten Etage?
Ja, mittlerweile haben wir die nicht mehr öffentlich aus baurechtlichen Gründen. Und das ist jetzt tatsächlich ein Büro, weil leider Bürokratie gewachsen ist und da tatsächlich den ganzen Tag auch Papierkram erledigt werden
muss. Ach, ehrlich, Sie machen oben, machen Sie die Kasse.
So ist das.
Und natürlich die zentrale Frage auch, wie bei der Mass auf dem Oktoberfest, was kostet der Glühwein ohne Schuss im Jahr 2024?
Ja, wir sind jetzt bei 4 € und wir haben kalkulatorische Preise. Wir haben nicht den Finger im Wind und machen nach Windstärke den Preis, sondern natürlich nach Einkaufspreisen, nach Standgeld. Strompreis ist natürlich ein ganz wichtiges Thema, wenn man etwas erhitzen muss.
4 €. So, jetzt gibt's natürlich Kritikerinnen, Kritiker, die sagen, hier die verkochte, alkoholfreie Zuckerbrühe am Ende aus dem 10-Liter Tetrapack, das vermittelt sich mir nicht. Was sage ich denen als echter Weihnachtsmarkt-Fan, der ich bin? Das gebe ich offen zu.
Also als Deutscher Schauspielerbund arbeiten wir sehr eng mit dem Deutschen Weininstitut zusammen. Wir haben Qualitätskriterien erstellt, schulen diejenigen, die auf den Weihnachtsmärkten immerhin 3.000 mit 160 Millionen Besuchern und die dort Glühwein verkaufen, werden geschult, damit eben nicht etwas Negatives herauskommt, wie ein Verkochen oder andere Dinge. Und wir haben da also hohe Qualitätsstandards. Und jede Qualität hat halt ihren Preis.
Ich persönlich sage ja auch, man kauft ja nicht nur Glühwein. Man kauft ja auch Zeit mit Freunden. Man kauft dieses Lichtermeer in der Dunkelheit. Und vielleicht auch mal so einen Moment, wo alle eins sind. Ne? Da steht die Kassiererin neben dem Oberbürgermeister, neben dem Erzieher und der Ärztin.
Ja, wie hat Goethe schon gesagt, im Faustus, hier bin ich Mensch, hier darf ich sein und das erstreckt sich natürlich auch auf dem Weihnachtsmarkt und gerade im Ruhrgebiet, dieses große Wir-Gefühl, was wir immer noch leben, das zeigt sich sehr deutlich dann am Wochenende, wenn da eben nicht nur die Christbaumkugeln eingekauft werden, sondern nach dem Einkauf alle zusammenstehen und es hat sich gezeigt, dass immer mehr Firmen ihre Weihnachtsfeier dann auf den Weihnachtsmärkten auch veranstalten.
Das freut Sie natürlich.
Ja, selbstverständlich.
Ist das auch die Faszination ganz allgemein von Volksfest, von Kirmes seit 1200 Jahren, wie ich gelernt habe? Oder was ist das Magische aus Besuchersicht?
Ja, das ist richtig. NRW ist Volksfestland Nummer 1 weltweit.
Ach,
wir haben die Ältesten, Sie haben schon gesagt, die Bori mit 1200 Jahren, aber im Schnitt so 800, 600 Jahre alt, Granger Kirmes, Düsseldorfer Schützenkirmes etc. Und das ist tiefe Tradition, das Miteinander. Und was natürlich unsere Stärke ist, Familienfreundlichkeit. Sicher wird ein Bierchen getrunken auf den Veranstaltungen, aber dass man mit der Familie dorthin geht, das ist tiefe Tradition. Wir haben mal vom Verband eine Umfrage gestartet. Wie wurden Sie auf die Kirmes aufmerksam? Warum sind Sie hier? Und 65% haben geantwortet, weil ich mit meinen Eltern schon hier war.
Ja, toll. Wir sprechen über die Schaustellerbranche. Auch ein sehr deutsches Wort, finde ich. Schaustellerbranche.
Ja, im Englischen ist es auch der Showman.
Sind Sie Showman?
Ich bin Showman, ja.
Ja, das spüre ich aber auch. Also schon in den ersten Minuten. Wir sprechen über Sie und Ihr Unternehmen, natürlich auch über die Ambitionen für Essen. Sie haben ja auch noch politische Ambitionen, so am Rande vielleicht. Und vielleicht klären wir noch die Frage des besten Kirmes-Snacks. Legen wir los?
Ja, den Mantau.
Für uns ist das die Straßenbahnfahrt in die Stadt, Treffen mit Freunden, Spaziergang an den Buden vorbei, einmal Riesenrad, zweimal wilde Maus, noch ein Bier, wie Sie sagen, zwei Lose kaufen. Was wir nicht sehen, ist die Welt dahinter, hinter diesen bunten Fassaden. Nehmen Sie uns mal mit. Sie sagen, das ist gar keine Arbeit, das sei richtige Maloche.
Das ist richtig. Es geht ja am Wochenende an die Arbeit, es geht in der Nacht an die Arbeit. Das zeichnet sich auch ab. In der Situation des Personalmangels bei uns ist nicht mehr jeder bereit, am Wochenende oder überhaupt dann zu arbeiten, wenn andere Spaß und Freude haben. Also das ist schon ein Problem. Wir versuchen das zu regulieren mit Technik, dass also zum Beispiel im Aufbau der Fahrgeschäfte dann viel Elektronik, Hydraulik, Kranarbeit, Gabelstapler werden mitgeführt, dass wir also dort das dann ein bisschen dadurch kompensieren können. Aber Personal, wie viele andere Gewerbe auch, Personalmangel ist schon ein großes Problem bei uns.
Von Imbiss bis zum Breakdance, das sind rund 5.600 Unternehmen, die in Deutschland die Volksfeste beschicken. Was sind das für Unternehmen? Wie kann ich mir die vorstellen?
Ja, seit Generationen familienorientiert. Ich selber bin in meiner Familie die fünfte Generation. Hinter uns auf dem Kennedyplatz ist die sechste Generation, meine Kinder beim Aufbau zum Weihnachtsmarkt.
Die bauen die gerade auf?
Die bauen gerade auf. Mein Sohn sitzt gerade auf dem Gabelstapler und meine Tochter hängt die Girlanden auf. Und ich bin mittlerweile der Angestellte bei meinen Kindern, die haben den Betrieb vor 7 Jahren übernommen.
Ja, wir können vom Sparkassenhauptquartier den Kennedyplatz ja mindestens fühlen. Familienunternehmen, das heißt, die sind zum Teil vor 100 Jahren und mehr gegründet worden, ne?
Das ist richtig. Und in der Gewerbeordnung bis 1974 stand noch drin, Schausteller ist, wer sich selber oder andere zur Schau stellt. Das hat sich natürlich gewandelt. Die Technik, die Karusselle, seit 200 Jahren sind dazu gekommen. Aber in früheren Zeiten stammen wir ursprünglich dann von den Gauklern und von diesen Künstlern und Artisten ab. Das ist so.
Wer sich selbst zur Schau stellt, das ist natürlich toll. Dann bin ich auch einer von Ihnen.
Ja, gerne, wenn Sie das so interpretieren. Herzlich willkommen. Ja.
Es gibt sogar eins, das schon seit 400 Jahren am Markt ist, 1600 noch was?
Das ist in der Tat so. Sehr alt sind auch die englischen Schaustellerunternehmen. Ja. Die British Showman's Guild sagt also, unsere Vorfahren, die waren schon beim König Arthur an der Tafelrunde und haben dort dann den Hof unterhalten.
Ja. Was sind das für Menschen, die das machen? Können Sie das beschreiben? Haben Sie eine Berufsgruppe, mit denen Sie sich vergleichen können? Sind das eher Trucker? Sind das eher Gastronomen? Sind das Event-Heinis? Sind das eher Handwerkerinnen, Handwerker?
Das ist die Mischung aus allem. Sie müssen als Schausteller mal eben dann auch eine Lampe installieren können, wenn eine Panne ist, wenn der Glühweingerät dann nicht funktioniert, da kann man nicht erst nach 3 Tagen den Techniker rufen, da muss man ran, man muss LKW-Fahrer sein, Bürokratie, Buchhaltung, ganz wichtiges Thema in allen Bereichen, man muss Manager sein, man muss in die Akquise gehen, man muss sich mit denen unterhalten, die Standplätze vergeben, meist öffentlich-rechtlich zu 90% in Nordrhein-Westfalen, in Deutschland. Und das Bewerbungsverfahren ist dann das Wichtigste, denn was nützt einem das schönste Karussell, wenn man es nicht irgendwo aufbauen kann?
Tja, ist das eine offene Branche oder bleiben Sie eher unter sich?
Da könnte man vielleicht einen Vergleich wählen mit einem Wintersportort. Die sind ja auch ein bisschen in sich geschlossen, dann so eine Gemeinschaft. Mhm. Vielleicht heiratet dann der Sohn vom ersten Hotel am Platze, die Tochter vom zweiten Hotel, die vorher ein bisschen verfeindet waren. Auf einmal ist es eine Familie.
Das ist ja Romeo und Julia.
So in der Tat, das haben wir schon im übertragenen Sinne auch schon erlebt bei uns im Bereich. Also sehr, sehr familiär geprägt und jeder weiß vom anderen. Aber das Schöne ist, wenn etwas das ist eine Krisensituation, zum Beispiel, wir haben jetzt in Spanien da die Hochwasserkatastrophe, wo auch Schausteller betroffen sind und da gehen dann aus ganz Europa Spenden ein, um den spanischen Kollegen zu helfen.
geht ja meist so nachmittags, abends dann erst richtig los. Treffen Sie sich mittags nochmal irgendwie zum gemeinsamen Mittagessen?
Das ist in der Tat so, hier speziell auf dem Weihnachtsmarkt, weil da hat man ja fast 5 Wochen, wo man nicht auf- und abbauen muss, dann hat man schon mal die Phase. Und hier auf dem Essener Weihnachtsmarkt ist das Foyer vom Hotel Model One quasi unsere Einsatzzentrale, wo wir dann uns mal aufwärmen und auch einen Kaffee trinken.
Ja, da wollten Sie mich ja auch schon hinlocken.
Sehr eigentlich. Gerne.
Genau, habe ich Sie in die Sparkasse gelotst. Wie läuft denn das ab? Also, dass jetzt nicht 3 wilde Mäuse auf einer Veranstaltung stehen. Gibt's da einen Kirmesveranstalter, der wirklich einzeln die Buden und Geschäfte für sich zusammenstellt? Oder haben Sie ein Management in der Branche, das Sie alle verteilt?
Also, wie gesagt, die Veranstalter sind meist öffentlich-rechtlich. Es gibt eine Gewerbeordnung, das ist ein Bundesgesetz, wo das Auswahlverfahren sehr genau geregelt ist, der sogenannte freie Marktzugang. Also, dass der sizilianische Schausteller das gleiche Recht hat, hier auf einer Kirmes aufzubauen, wie eben der Deutsche. Es gibt kein Heimatschutz. Es wird jedes Jahr erneut ausgeschrieben, ein Bewerbungsverfahren. In vielen Städten gibt es eben sogar eine Kommission, dass nicht der einzelne Beamte dort sein Ermessen, wie es so heißt, im Kommunalrecht ausübt, aus Compliance-Gründen. In Grange, die haben dort 500 teilnehmende Schausteller, aber ich glaube fast 3.000 bis 4.000 Bewerbungen. Also das Auswahlverfahren ist auch schon sehr, sehr kritisch. Attraktivität ganz nach vorne, also der Schausteller muss investieren, immer neu. Es gibt so auch die Regel bekannt und bewährt. Aber in die Bewährung sagt aus die dauerhafte Bewährung. Immer neuester Stand der Technik, neuester Stand der Hygiene etc. Dann ansprechend neueste Beleuchtung, Nachhaltigkeit, Umweltschutz, ein ganz wichtiges Thema. Wir haben auf dem Essener Weihnachtsmarkt seit 40 Jahren schon die Mehrweg-Glühweintasse.
Ja.
Wir haben LED-Beleuchtung, wir haben Grünstrom, auch auf den Kirmessen und. Also regionale Produkte werden eingekauft. Naja, es ergibt sich meist ja schon, weil die Brauereien heimisch sind, dass dort regional gekauft wird.
Das lassen Sie sich nicht nehmen, ne?
Genau, das ist ein wichtiger Partner auch, die Brauereien natürlich, bei deutschen Volksfesten. Mhm. Da ist also eine große Palette an Faktoren, die den sogenannten Gestaltungswillen, der beim Veranstalter ist, sprich bei der Kommune, dann eben zu beachten ist.
Das heißt, so ein Karussellbetreiber oder die Losbude mit den Riesenteddys, die wissen jetzt schon, wo sie 2025 sein werden.
Nein, das wissen sie noch nicht.
Nein, wissen sie nicht.
Die Bewerbungsverfahren sind meist noch nicht abgeschlossen.
Ach.
Wir haben ein Fachorgan, Komet von 1883, also eine sehr alte Zeitung. Ja. Dann auch noch die Kirmesrevue. Und dort werden dann Annoncen geschaltet, ausgeschrieben nach Gewerbeordnung.
Ja.
Und der Schausteller muss sich mit den üblichen Unterlagen bewerben, Versicherungsnachweis etc., Steuerunbedenklichkeit und. Und dann wird ausgesucht und meist im Januar, Februar werden dann die Mietverträge, die Teilnehmerverträge von dem Veranstalter ausgesendet und dann baut sich erst dann die Reisesaison zusammen.
Okay, das ist wirklich kurzfristig. Und die reisen ja alle immer auf eigene Rechnung, ne? Also es kann auch sein, dass mich der Typ beim Autoscooter, also Sie jetzt Ihre Firma, zweimal sieht. Einmal auf dem Paderborner Libori. Und dann vielleicht nochmal auf der Dienstlagener Martini-Kirmes. Man trifft sich zweimal und weiß das relativ dann schon aus dem Kalender raus.
Ja, das natürlich gibt es Standards. Der Kirmeskalender, Kirmes kommt von Kirchmesse. Mhm. Wir haben ja gesagt, 1200 Jahre alt. Und so alt ist tatsächlich der Kirmeskalender. Osterkirmes, Fronleichnamskirmes, Pfingstkirmes, Weihnachtsmarkt, was es da alles so gibt. Also sogar die große Granger Kirmes als eine Laurentius-Kirmes. Mitten auf dem Kirmesgelände steht eine Kapelle. Mhm. Dessen Kirchweihfest wir dann während Grange feiern. Und so weiß man natürlich, wann die Kirmesveranstaltungen sind. Und wenn man sich ordentlich benimmt als Schausteller, hat man auch die Chance, dann regelmäßig dabei zu sein.
Sind die großen Feste, also Oktoberfest, Platz 2, teilen sich ja fast schon Cannstatter Wasen und wirklich die Granger Kirmes mit über 4 Millionen Besucherinnen und Besuchern.
Ja.
Sind die großen auch die lukrativsten, wo alle hinwollen? Oder gibt es auch Geheimtipps, wo Sie sagen, da sind die Leute so dermaßen kirmesverrückt, da müsst ihr hin?
Sicherlich gibt es auch kleine Veranstaltungen, sagen wir mal Bochum-Stiepel, eine Stadtteilkirmes.
Sie verraten sie sogar.
Ja, das ist
dann fange ich da an.
Ist ja gerne, damit Sie auch mal als Besucher nicht nur nach Grange gehen, sondern auch nach Bochum-Stiepel.
Ja.
Und dort ist ein fester Kreis, das wird also zum Teil auch dort von einem Kulturverein durchgeführt, der dann eben nicht so an die Gewerbeordnung gebunden ist, der sagen kann, komm, mit dir machen wir auch mal einen Fünfjahresvertrag als Schausteller. Und da feiert eben, und das ist die Stärke, der Stadtteil, alle Vereine sind dabei, Schützenwesen, Karneval, haben zum Teil sogar eigene Bierstände dort. Und das ist eigentlich das, was wir möchten. Sogar die Greimer Kirmes ist also große überregionale Veranstaltung, Sie haben schon gesagt, über 4 Millionen Besucher in 10 Tagen. Ja. Aber da gibt es auf der Hauptstraße Hinterhöfe, wo dann der Fußballverein Wanne 09 oder andere dann im Hinterhof einen Bierstand haben.
Bitte?
Und
das ist doch wilde Kirmes,
Nein, das muss unterbunden werden. Die haben schon nach Gaststättenrecht ihre Erlaubnis, das ist ganz klar. Da kommt auch die Gewerbeaufsicht, Lebensmittel und schaut nach. Aber das Witzige ist, das sind, glaube ich, 9 Hinterhöfe und jeder hat einen eigenen speziellen Schnaps. Und dann können Sie sich vorstellen, wenn Sie die Hinterhöfe dann absolviert haben, dann ist die Kirmes doppelt so schön.
Ja, wenn Sie das sagen. Ich weiß noch, in Münster gab es lange auf dem Send eine Raupe und es gab dann irgendwann eine Raupe, bei der plötzlich das Verdeck zuging. So, das heißt, das war die Innovation, die Raupe mit dem Verdeck. Wie viele Innovationen gibt es denn? Sie haben schon gesagt, Sie müssen immer dranbleiben technisch, ne?
Ja, mit der Raupe, da gibt es ganz witzige Episoden. Center heißt übrigens in der Langform Synode, also 3-mal im Jahr war in Münster die kirchliche Gerichtsbarkeit, die Synode, daraus ist Send entstanden, mit besonderem Recht auch. Es wird heute noch das Sendschwert am Rathaus aufgehangen.
Ja, bekannt.
Also besonderes Recht dann auch während des Sendes, dass also die heranderen Markthändler dann, wenn man die angegriffen hat, wurden die also doppelt bestraft.
Gott.
Und die Raupe, das stand also auch bis in die 70er Jahre hinein in der, also nicht nur statische Berechnung, Sicherheit, übrigens das Recht, strengste Baurecht der Welt für Fahrgeschäfte in Deutschland, Sicherheit ganz vorne. Mhm. Und in der Betriebsvorschrift für die Raupenbahn früher mit dem Klappverdeck stand dann also drin, dass das Verdeck nicht länger wie 10 Sekunden geschlossen sein darf, damit es keine unsiedlichen Untriebe
gibt.
Ach
so, ja.
Und dann war wirklich dann in Westfalen der Dorffahrer mit der Stopp Uhr, der sagte, der böse Schausteller hat das Verdeck zu lange zugelassen und dann musste der Dorfscheriff dann einschreiten.
Ja, die kennen ja ihre Westfalen. Aber nochmal Innovation technisch. Sie haben schon gesagt, das Analoge und ich war mit meinen Eltern dort. Also die Tradition ist schon sehr groß, aber wie innovativ müssen sie sein?
Also die neuesten Fahrgeschäfte entstehen in den Köpfen der Schausteller. Wir gehen dann zu den entsprechenden Herstellerfirmen, die dann sagen, oh, das ist statisch, das ist technisch machbar. Der TÜV Süd hat zum Beispiel eine Anlage elektronisch erstellt, wo man im Vorfeld nicht nur die Statik überprüfen kann, bleibt das Ding auch stehen bei starker Belastung?
Wäre gut.
Das wäre sehr gut und da sind wir auch stolz drauf, dass alles so sicher ist bei uns in Deutschland. Aber dann kann man auch schon zum Beispiel die auf die Personen einwirkenden Gehkräfte prüfen.
Ja, stimmt.
Und dann sagt man, nee, die Kurve ist etwas zu stark, das muss gemindert werden, damit nicht nur Düsenfliegerpiloten mitfahren können, sondern eben auch die ganze Familie.
Ach ja, ich habe noch so viele Fragen. Weil es so eine Arztpraxis oder eine Anwaltskanzlei oder sogar die NASA, ne, da habe ich eine Vorstellung. Aber was Sie machen, Sie haben noch Lust?
Ja, selbstverständlich.
So, zack, nächste Frage. Gibt es eigentlich nur eine wilde Maus oder 5 und wer bestimmt das?
Also Mäuse gibt's reichlich, der Markt ist natürlich offen. Jeder Schausteller, der seine Finanzierung bekommt oder vielleicht die Gelder dann erarbeitet hat, kann natürlich zum Hersteller gehen und sagen, so, bau mir mal eine wilde Maus oder einen Breakdance. Breakdancer haben wir 59 in Deutschland unterwegs.
Wow.
Ist ein Standard und sehr beliebt. Von daher braucht so ein Breakdance nicht unbedingt immer die große Kirmes, sondern ist dann auch auf der Stadtteilkirmes, dann hat das entsprechende Publikum auch.
Ja, oder sogar auf Firmenfeiern.
Man kann tatsächlich vermehrt, und das ist so immer mehr und mehr im historischen Bereich, wir haben also auch einen historischen Jahrmarkt zum Beispiel in der Bochumer Jahrhunderthalle, und diese alten Betriebe, die haben tatsächlich große Anhänger und werden für Betriebsfeiern auch angemietet.
Darf aber nie mehr, wir sind in der Sparkasse, auch solche Themen müssen eine Rolle spielen, darf nie mehr als 50% des Gewerbes sein, weil sonst verlieren sie ihre Schaustellerrechte, ne?
Das weiß ich jetzt nicht unbedingt,
schicke
was
ich Ihnen meine. Zu. Ja. Ihr Berater ist da immer für Sie da.
Okay.
ich vertue mich.
Wir haben übrigens schon mal hier im Foyer der Sparkasse sogar eine Schaustellerausstellung gehabt.
Ja.
Aus Anlass des 100-jährigen des Schaustellerverbandes Essen.
Ja.
Und wir sind ganz stolz, dass das eine der bestbesuchten Ausstellungen war hier im Foyer, die die Sparkasse jemals hatte.
Herzlichen Glückwunsch. Und das Publikum hier ist wählerisch. Wer stellt die Karussells her? Sie haben schon gesagt, da gibt es Firmen, Hersteller, die auf Wünsche eingehen. Das heißt, ich kann jetzt nicht im Darknet meinen Rooster Booster 12 Tonnen Stahl jetzt wieder mitmachen, kann ich mir nicht bestellen dort, sondern ich muss mir den erstmal ausdenken selbst?
Nein, es gibt natürlich Standards. Der Breakdance ist natürlich ein fertiges Produkt und den kann man dann von der Stange kaufen bei dem entsprechenden
Hersteller. Was kostet
was bitte?
Was kostet ein Breakdance?
Ja, so ein Breakdance, da geht dann schon so in die 2,5 Millionen ohne Transportfahrzeuge. Und das Teure ist natürlich gerade die Produktion von Sicherheit. Man kann natürlich vielleicht in einer anderen Nation einen Breakdancer kaufen, ähnliches Produkt, was wesentlich billiger ist, aber wir haben besondere Stahlstärken. Es wird also der hochwertige Stahl wie im Flugzeugbau verwendet. Es gibt Totmannschaltung, elektronische Sicherung, Drehzahlbegrenzer etc. etc. Und das macht eine Anlage natürlich, die Produktion von Sicherheit, besonders teuer.
Ich habe das im Kopf mal überschlagen, es lohnt sich die Anschaffung nicht. Selbst wenn ich jetzt mein Leben lang bis ins hohe Alter, jeden Tag, eigentlich rund um die Uhr fahre, nein, ich komme weiterhin zu Ihnen.
Herzlich willkommen.
Also, mir fehlt noch so ein bisschen der Einstieg. Also ich weiß von Ihnen, und jetzt sprechen wir mal über Ritter und die lange Familiengeschichte, dass Ihre Familie auch verschiedene Ideen hatte. Wie ging es damals los? Also ja nicht mit dem Glühweinstand auf dem Kennedyplatz.
Also ich habe da schöne alte Papiere. Mein Urgroßvater, der war mal Küfer an der Mosel. Mhm. Und vielleicht ist er dann durch Weinfest oder eben durch Liefern durch Weinfässer eben auf die Reise gekommen. Und vielleicht hat er ja auch die Ururoma kennengelernt auf der Kirmes, kann sein. Mhm. Jedenfalls sind wir sehr lange dabei. Ursprünglich hatten wir eine Kleinkunstbühne, eine Schaubude, wie man so sagt, noch so mit der schwebenden Jungfrau und solchen Dingen. Und dann kam kann man schon sehen, Innovation, die Moderne, ein Kinematographentheater, also Das lebende Bild.
Ja.
Und das kann man sehr schön sehen. Im Filmmuseum am Potsdamer Platz in Berlin ist der erste Saal den Gebrüder Schadanowski gewidmet, die also die Kinematographie in Deutschland dann erfunden haben.
Das Kino kam eigentlich über Fahrgeschäfte nach Deutschland.
Ja, das Wanderkino, die Wanderbühne und viele Dinge, die man heute als selbstverständlich nimmt, sind eben durch die Schausteller in die Welt gebracht worden, wenn dann auf einmal durch eine Lokomobile der Strom im Dorf war und das Karussell sich ohne Pferdeantrieb drehte, waren also die Bauern schon höchst erstaunt und haben sehr kritisch geschaut und haben schon mal vorsichtig die Missgabel rausgeholt, ob da nicht Teufelswerk im Spiel ist.
Und da steht der westfälische Pfarrer wieder. Diese Albert Ritter GbR, die ich gefunden habe, das sind Sie. Sie sind der Albert Ritter oder ist das schon ein Vorfahre?
Das sind wir dann. Wir haben natürlich dann auch in der Neuzeit irgendwie andere Formen wählen müssen.
GbR, aber Sie sind GbR. Der Albert.
Ich bin jetzt der Angestellte dieser GbR. Die Träger sind meine Kinder jetzt.
Also Sie haben die Glühweinkelle abgegeben.
Kann man so sagen. Aber am Wochenende bin ich schon mit dabei und dann ist der Alte noch mit am Pott.
Ja, wir kommen gleich noch über Ihr Engagement, dass Sie sich also über zu viel Freizeit nicht beschweren werden, sag ich mal. Wie geht's Ihrem Unternehmen? Wie geht's der Branche?
Also wir haben natürlich dramatische Zeiten mit der Corona-Zwangspause. Wir waren ja die Ersten, die abgeschaltet wurden und die Letzten, die wieder aufmachen durften, obwohl wir immer gesagt haben, also die Aerosolforscher haben gesagt, draußen an der frischen Luft dann noch mit einer Maske rumlaufen, eigentlich Nonsens. Und das haben ja jetzt auch die neuesten Ergebnisse gezeigt, dass das so war. Aber okay, wir machen keinen Vorwurf. Wer hat schon eine Pandemie erlebt oder hat Erfahrungswerte? Aber da war natürlich dann auch ganz wichtig die politische Arbeit, dass wir mit an der Corona-Hilfe beteiligt waren.
Ja.
Das war schon wirklich ein Stückchen Arbeit bei der Politik auf allen Ebenen, Europa, Land, Bund, dass wir also da nicht rausgefallen sind. Und wir haben also tatsächlich so viel treue Besucherinnen und Besucher dann erleben dürfen nach Corona, dass wir also eine richtige Renaissance und dass wir bessere Besucherzahlen haben, weil den Menschen wohl bewusst geworden ist, was sie an ihrer Kirmes, an ihrem Volksfest, an ihrem Weihnachtsmarkt haben, wenn es abgeschaltet ist. Also das war deutlich zu spüren danach.
Anders hätten Sie das ganze Geschäft ja sicherlich auch nicht guten Gewissens an Ihre Kinder weitergeben können, ne? Wenn Sie diese Hoffnung nicht gehabt hätten, dass wir eigentlich alle die Kirmes lieben.
Naja gut, die waren ja von Anfang an mit dabei, reingewachsen, so wie ich auch. Und haben natürlich, die Kasse wird ja nicht heimlich gemacht, die Kinder sind dabei und die wissen schon, was auf sie zukommt.
Ja. Gab es mal andere Wünsche bei den Kindern, die Sie austreiben mussten, Tierärztin?
Nein, aber meine Enkeltochter jetzt, die sagt, ich habe damit nichts so am Hut.
Ein Teufel werde ich tun.
Ja, genau. Ein schwarzes Schaf hat jede Familie.
Wenn die Kinder das Geschäft übernehmen, dann haben sie welche. Wir sind jetzt hier in der Rubrik Albert Ritter persönlich.
Ja.
Zwei.
Ja, Yvonne und René, beide über 40 und wacker dabei.
Stimmt es auch, dass Sie auf Reisen geboren sind? Also fast im Wohnwagen in Hannover zur Welt gekommen?
Ja, keine 100 Meter entfernt vom Wohnwagen im Silor, so heißt das Krankenhaus, neben dem Schützenplatz in Hannover.
Ja.
Meine Eltern gastierten gerade zum Schützenfest.
Riesenfest.
Riesenfest. Es soll ja das größte Schützenfest der Welt sein, wobei Neuss natürlich auch nicht schlecht ist, das Bürgerschützenfest. Nein, und dann bin ich dort zur Welt gekommen.
Als Sohn einer Berliner Schaustellerfamilie.
Ursprünglich Berliner Familie. Ich habe ein schönes altes Foto von 1880, das steht auf dem Wagen. Schnellfotografie Ritter Berlin.
Toll. Jetzt sind Sie Niedersachse.
Treuprinz Wiedekind.
Ja, so, genau. Ja, im Grunde auch wie andere große Stars der Schaustellerbranche. Klaus Meine, Lena, Meyer Landruth, Oliver Pocher. Im Grunde auch alles Schausteller.
Ja, und Charlie Chaplin auch im Wohnwagen.
Achso, ja, Sie greifen gleich oben an, richtig so. Kindheit in der Schaustellerbranche, wie ist das? Hatten Sie dann festen Platz in der Schule oder alles in Berlin? Oder wie haben Ihre Eltern das gelöst?
Also ich bin Volksschüler und dann nicht nur eine, sondern über 100, Woche für Woche woanders, wo die Eltern gerade gastierten.
Um Gottes Willen.
Und das ist natürlich so ein Projekt, da Lernstoff zu vermitteln, ist schwer, ist auch nicht immer geglückt. Und als Schaustellerkind hat man es auch sehr schnell raus, dass man dann für freie Karten vielleicht Deutsch gemacht bekommt von den anderen, für drei die Mathematik. Hat aber dann auch nicht dazu geführt, dass der Lernstoff zumindest besser vermittelt wurde. Aber Lebensschule ist das schon, wenn man dann als Knüff Woche für Woche schon sich im Rektorat melden muss und sagt so, ich möchte mich als Reiseschüler anmelden. Aber die Erfahrungen haben dazu geführt, das war das eines der ersten Dinge, die ich dann als Verbandsvertreter gemacht habe, ins Kultusministerium zu gehen und sagen, wir brauchen verbesserte Bedingungen für Kinder von beruflich Reisen. Und jetzt bin ich stolz, dass wir sogar Schulwagen haben in NRW, die auf Kirmesplätzen unterwegs sind, Bereichlehrer, Stammschulen etc. etc., sogar ein Berufsschulprojekt im Wirtschaftskolleg in Herne, wo die Kinder dann im Block ihre Berufsschulpflicht erfüllen können.
Dann sind Sie im Grunde auch Bildungsexperte, ne? Ich glaube, niemand hat so viele Schulen von innen gesehen wie Sie.
Richtig, ich bin aber auch seit 22 Jahren Vorsitzender eines Bildungswerkes.
Gab es mal Momente, in denen Sie gesagt haben, vielleicht wäre es auch für mich mal was anderes gewesen?
Nein, eigentlich nie.
Steuerberater?
Um Gottes Willen. Nein, also Spaß und Freude, draußen sein, mit den Menschen spielen. Und das ist wirklich, was mir liegt. Ich habe also Spaß daran, unter Menschen zu sein.
Ja. Und trotzdem hat es Ihnen schnell nicht mehr gereicht. Sie leiten die Schausteller auf europäischer Ebene als Präsident in Deutschland, im Landesverband hier in Nordrhein-Westfalen. Warum so ein intensives, ehrenamtliches Engagement? Das muss doch bestimmt ein Viertel Ihrer Zeit eingenommen haben und immer noch.
Naja, zum Schluss eigentlich freigestellt von den Kindern für die Aufgabe im Ehrenamt. Aber der älteste Schaustellerverband in Deutschland ist von 1883 entstanden, weil es da sehr puritanische Ratsherren gab in den einzelnen Städten. Die Kirmes sollte auf einen Tag beschränkt werden, damit der Malocher am Montag fit ist für die Arbeit. Und man sah also da im Volksvergnügen dann einen Angriff auf die bürgerliche Gesellschaft. Weil die Kirmes ist, wir sagen immer, die Philharmonie des kleinen Mannes. Da haben wir natürlich uns schon dann sehr früh zusammengeschlossen, um unseren Berufsstand zu verteidigen. Und wenn man die Themen nimmt, vor 120 Jahren haben sich gar nicht so verändert, Steuerrecht, Verkehrsrecht etc., Wegfall von Plätzen, die dann durch irgendeinen Investor, da gibt es Begehrlichkeiten, dass sie gebaut werden. Und da sind wir zusammengeschlossen, auch seit 1954 schon auf europäischer Ebene.
Warum machen Sie das? Könnte ja auch ein anderer machen.
Ja, ich glaube, die haben den Besten genommen.
Eigentlich ist die Folge hier zu Ende. Ich glaube, schöner wird es nicht. Schöner wird es nicht. Sie wollen ja noch mehr. Sie wollen von Essen, dass es ja nicht nur ihren Glühwein trinkt, die Stadt, ja, sondern auch sie in den Bundestag schickt. Also Sie haben es geschafft. Erstmal herzlichen Glückwunsch. Sie sind frisch nominierter SPD-Bundestagskandidat.
Ja, einer namhaften Partei mit 93% auf dem Parteitag, das macht einen als Schauspieler natürlich dann stolz, dass die bürgerliche Gesellschaft so eine Anerkennung schon mal gegeben hat.
Warum suchen Sie jetzt die Bundespolitik?
Ich höre als Präsident des DSB auf am 18. Januar nächsten Jahres. Ich kandidiere nicht mehr. Und vor 3-4 Wochen gab es eine Ansprache auf einer Jubilarfeier, 50 Jahre in der SPD. Erstaunlicherweise sogar von den Jusos. Und das fand ich ganz toll. Ich habe ihr gesagt, ihr seid doch wohl bekloppt. Was wollt ihr noch mit mir halten? Aber dann kam immer mehr Zuspruch und dieses Nominierungsergebnis gibt wohl ein bisschen Recht. Und jetzt schauen wir mal. Zumindest kenne ich ja die parlamentarischen Abläufe auf allen Ebenen, Europaparlament, Bund oder Land, und weiß, wie man da etwas vielleicht einstehlen, durchsetzen kann. Und mir ist ganz wichtig, weil ich ja beim Volk bin. Ich habe ja keine Scheibe als Schauspieler zwischen Publikum und den Menschen, und jeder spricht mich an, auch in der Vergangenheit, und sagt, hör mal, können wir da nicht mal was zusammen tun? Und im Moment ärgert mich, wenn ich durch Altenessen gehe, sehe dann die Staus durch die maroden Brücken, die Fernfahrer sind stundenlang im Stau. Dann ist die Lenkzeit zu Ende und die müssen irgendwo zwangsweise anhalten, und da ist meist kein Klo, keine Dusche oder sonst was. Und wir alle lassen uns von Amazon gerne beliefern, aber denkt nicht dran, was das für eine Arbeit ist. Und da sollte man an solche Gruppen, da gibt es viele in der Gesellschaft, die nicht ordentlich bezahlt werden und wo eben die sozialen Bedingungen knapp sind, da sollte man was für tun.
Eine funktionierende, komplett sanierte Infrastruktur werden Sie, egal wie alt Sie werden, wahrscheinlich nicht mehr erleben in Deutschland.
Ja, aber dann zumindest ein vernünftiges Umleitungsmanagement.
Wie sind denn die Chancen? Also ernsthaft, stellt Ihr Wahlkreis gerade den direkten SPD-Kandidaten?
Nein, das ist jetzt einer von der CDU. Und es war aber bei den letzten Wahlen nur 1038 Stimmen, glaube ich, Unterschied.
Und Sie haben noch Glühweingutscheine. Sie haben ja Möglichkeiten.
Die Argumente soll sie und nicht der Gutschein.
Sie hatten die freie Wahl als freier Schausteller aus Berlin. Warum sind Sie zu Hause in Essen?
Ja, das sind tatsächlich Kriegswirren. Wir sind dann hier hängen geblieben durch einen abgesagten Weihnachtsmarkt 1949, Blindgängerfund auf der Kettwiger Straße. Eigentlich zur Zeit waren wir in Hamburg zu Hause, und dann gab es eine Entschädigung von 1000 Mark. Und der Vater gesagt, wenn wir jetzt wieder nach Hamburg fahren, ist der 1000 ja schon fast aufgebraucht. Also bleiben wir hier im Winterquartier in Essen.
Ja.
Und so ist es dann dazu gekommen, dass wir seit 49 eine Essener Familie sind.
Was für ein riesiger Zufall. Es ist ja fast wie mit dem Truck liegen bleiben und dann einfach sagen, hier wohnen wir jetzt, dann machen wir noch ein Klingelschild dran. Und wo wohnen Sie hier?
Ich bin in Altenessen zu Hause auf einem Gewerbegrundstück direkt beim Autobahnkreuz.
Ja.
Und wohne also in einem, wenn man so möchte, heute sagt man Loft, früher hat wie gesagt umgebautes Büro, ja, überhalb der Halle, und in Altenessen dann.
Und Sie sagen, die Mentalität hier in der Branche sei nochmal eine andere.
Ja, Ruhrgebiet ist ja nochmal doppelt verstärkt. Also der Schauspieler an sich, der trägt ja sein Herz am rechten Fleck und sagt auch, was er denkt. Und das ist natürlich dann noch doppelt, wenn er dann auch noch aus dem Ruhrgebiet kommt. Und sehr ehrlich, offen, das direkte Wort. Und da sagt man schon mal du Erschken, aber dann trinkt man wieder ein Bier zusammen.
Alle unsere Gäste bekommen immer eine Plakatwand. Ihre ist natürlich mit 1000 kleinen LED Nachhaltigkeit, Glühlämpchen verziert, das ist klar, aber Sie haben viel Platz für eine Botschaft. Was ist Ihnen wichtig, was möchten Sie unserer Stadt sagen?
Ja, das Wir-Gefühl ist wichtig, das Miteinander, soziale Gerechtigkeit und natürlich sich das Behalten, eben vom Untertage, dass man also Glück aufsagt und das wirklich auch so meint miteinander.
Eine Frage habe ich noch, die stelle ich immer. Menschen mit Bundesverdienstkreuz, wo bewahren Sie es auf?
Ja, das Kreuz, das liegt in der Schublade, neben anderen Auszeichnungen. Aber das Revers-Abzeichen, so steht es ja auch so in der Trageverordnung, soll auch gezeigt werden, um eben zu sagen, so, wir sind eine Gesellschaft. Und dieses kleine Revers-Abzeichen habe ich dann schon am Jackett auch, wenn ich Jackett anhabe.
Das hat mir witzigerweise Wolfgang Niedecken gesagt. Dass man dieses, es ist nicht eitel und keine Angeberei, dieses Zeichen zu zeigen, sondern man zeigt den Respekt vor der Bundesrepublik und seinem Gegenüber.
Und vor allen Dingen der Verfassung gegenüber ist ja ein Zeichen. Wir haben eine der besten Verfassungen der Welt, wenn nicht sogar die beste. Und was da die Väter im Parlamentarischen Rat geschaffen haben, das war schon sensationell, dass es bis heute richtig Bestand hat, bis auf ganz Kleinigkeiten, die man mal vielleicht mit der Schuldenbremse ändern möchte. Aber das Grundsätzliche, die Menschenrechte, das ist sensationell dort aufgestellt.
Ich bin mit allen Fragen in der Zeit durchgekommen. Sie antworten eigentlich viel zu präzise für die Bundespolitik. Das müssen Sie sich überlegen nochmal. Ne?
Nö, das habe ich mir fest vorgenommen, dass ich auch dort dann klare Kante, ja. Hat mir ja ein lieber Freund gesagt, sollte man sprechen und im Ton verbindlich, in der Sache konsequent.
Albert Ritter, alles Gute für den Weihnachtsmarkt. Dankeschön für Ihre Zeit.
Glück auf, Dankeschön.
Ja, was für eine spannende Welt. Ich werde über den Weihnachtsmarkt in diesem Jahr und wahrscheinlich für lange Zeit anders gehen. Auf jedes Volksfest, jede Kirmes, die Menschen, die dort arbeiten, mit einem anderen Blick sehen. Was für ein exklusiver Einblick dank Albert Ritter. Der Mann hätte Stoff für einen ganzen Thementag, aber das haben ja alle unsere Gäste. Wir konzentrieren uns immer auf den intensiven Blick hinter die Kulissen, in die Person hinein und auf unsere Stadt. Jedes Mal abonnieren Sie uns, empfehlen Sie uns gern auch Freunden, Familie, Arbeitskolleginnen und Kollegen, allen, die gern Glühwein trinken und allen, denen er zu teuer ist. So, also allen. Bald schon die Weihnachtsfolge. Auch wenn es hier eben schon nach Glühwein duftet. In unserer schönen Stadt.
Das war Zuhause in Essen. Ein Podcast der Sparkasse Essen. Die neue Folge. Jeden zweiten Dienstag im Monat.